der Bibel, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Seid ihr wunderbar gemacht? Nö! Warum nicht? Was ist wunderbar an euch? Habt ihr eine Idee? Könnt ihr was besonders gut? Was ist denn toll?
Dass wir alle Teile haben und dass bei uns nichts fehlt.
Das ist wirklich toll. Super. Was könnt ihr zum Beispiel? Schaut mal in den Raum. Ihr könnt die alle sehen, oder? Ihr seht Farben, ihr könnt die Blumen sehen, den Sonnenaufgang, den Untergang. Das ist doch schon mal was Tolles, oder? Stellt euch vor, haltet euch die Augen zu und ihr seht nichts. Oder? Wäre schon ein bisschen blöd, finde ich. Was ist noch wunderbar an euch? Wollen wir mal was ausprobieren? Moment. Ich gebe euch mal jedem was. Immer eins in die Hand, nichts zum Essen. Mal gucken, ob ihr rauskriegt, was ich da verbaue. Ist noch nichts drauf, ich mache euch noch was drauf. Moment. Und dann dürft ihr mal schnüffeln, passt mal auf. Auch schon mal eins. So, Moment.
Pink nur. Also ist rot. Echt, ja. Jeden Duft, den ich findet ihr gut.
So, ich habe noch was. Also, wir können. So, Augen zu. Ich habe nur zwei Hände, also irgendwie müsste ich das jetzt so machen. So, ich gebe euch mal was in den Mund. Dir kann ich das geben. Guck mal. Klappt. Also, die Kleinen, die dürfen es essen. Die Großen tasten erstmal ab, ob sie rauskriegen, was es ist. Mach mal den Mund auf. Was hat es denn für eine Form? Was er will? Du nicht, nee, du hast was anderes. So, guck mal, du kriegst was Weiches. So.
Gucken.
Karotte hast du erwischt. Und was hatte die für eine Form? Nicht ganz. So, und du kriegst jetzt noch, Moment, Mund auf, guck mal, ob du es rauskriegst. So, was hat's denn für eine, hat jemand die Form rausgekriegt? Schwierig, ne? So, die Miri, die hat einen Apfel gehabt, oder? Hast du es geschmeckt oder war es nicht so dein? Bist du Apfelesser? Du hast was erwischt, was du nicht magst, ne? Okay. Moment, wo habe ich die Tüte? Was hast denn du erwischt? Weißt du, was es war? Gehabt? So. Immer so eine Sache, was man mag, ne? Geschmäcker sind auch verschieden. Kohlrabi war jetzt nicht so die Geschmacksrichtung. Du hast einen Apfel gegessen, genau, super. Ne? Wir können Dinge schmecken. Ist das nicht toll? Dass wir was schmecken, könnte ja auch sein, unser Essen sieht toll aus, es sieht schön aus, und dann ist es bäh! Oder? Na, dir hat's nicht geschmeckt. War überhaupt nicht dein Ding. Genau. So, was könnt ihr noch gut? Sag's mal weiter. Was hat deine Schwester zu dir gesagt?
Ich nicht.
Weißt du nicht? Hat sie gesagt, als sie sagt.
Ich bin schön.
Genau, ich bin schön. Was können wir? Wir können gut hören. Manchmal hören wir nicht, obwohl wir was gehört haben. Ne? Ist auch manchmal so eine schwierige Sache. Aber auch das hat der liebe Gott uns geschenkt. Stellt euch vor, ich erzähle euch was und ihr hört nichts. Wäre ja blöd, oder? Was könnt ihr noch gut? Schlafen, das kann ich auch besonders gut. Du auch, gut. Ihr könnt zum Beispiel, stellt euch mal alle auf ein Bein. Geht das? Auf ein Bein. Augen zu. Geht's immer noch gut? Gut, bei mir nicht ganz so gut. Ich wackel ein bisschen. Wir können balancieren, ne? Wir können uns ausgleichen. Wir fallen nicht immer gleich um. Die Kleinen, die fallen immer noch mal. Und was könnt ihr noch gut? Wenn ich deine Haare anfasse, die sind ganz weich. Die sind kuschelig, weich, fluffig. Ich kann was fühlen, oder? Das ist Privatsphäre, ja, hast du recht. Das ist Privatsphäre. So. Und wer war von euch mit auf der Burg Rabenfels? Wisst ihr noch, wo wir da waren auf dieser Burg? Da hat der Mann, der war so ein bisschen für die Kinder ein bisschen gruselig, ne? Teilweise. Der hat was von einer Stolperstufe erzählt. Wisst ihr, was eine Stolperstufe ist? Nee, ne? Das könnt ihr euch nochmal ganz kurz hinsetzen. Wenn ihr irgendwo langlauft, habt ihr jetzt, wenn ihr die Treppen hochsteigt, ja nicht immer ein Metermaß dabei und messt, wie hoch muss ich da gehen, sondern ihr guckt die Stufe an und dann geht ihr hoch. Und dann gucken wir gar nicht mehr hin. Hinterhältig wird's nur, wenn eine Stufe höher ist oder niedriger. Das nennt man dann Stolperstufe. Also unsere Augen sehen, wo ich hintrete und wie ich treten muss. Also ich finde, der liebe Gott hat uns ganz schön toll gemacht. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von dem, was er uns geschenkt hat. Unsere Sinne. Dass wir das Leben, was wir hier haben, genießen dürfen. Das wünsche ich euch, dass ihr dieses Leben, was Gott euch geschenkt hat, mit allen Sinnen genießen könnt. So, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen.
Es geht über die Kämpfe des Lebens und den guten Kampf des Glaubens. Von den Kämpfen des Lebens, da mag so mancher von uns eigene Geschichten erzählen. Nämlich wenn widrige Umstände, wenn Nöte oder Beschuldigungen unsere Reaktionen erfordern. Eigentlich will man Frieden. Man macht sich dann stark für das Richtige, aber es kommt nicht immer Gutartiges dabei heraus. Wohl aus diesem Grund hat damals Paulus an die Galater schon geschrieben, passt auf, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst. Auch Jakobus geht in seinem Brief auf den Kampf und Streit unter den Gläubigen ein. Naja, man kann ja nicht zu allem ruhig sein. Man muss ja etwas gegen das Übel tun. Die Frage ist nur, und das ist das Thema der heutigen Predigt, was und wie tut man etwas dagegen? Damit möchte ich anfangen mit einem Gebot, was Jesus damals in der Bergpredigt gelehrt hat. Das ist etwas, was auch manchen Ungläubigen ein Begriff ist. Das heißt, es ist eigentlich zum Sprichwort geworden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Allerdings Jesus führt dann weiter und sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Normalerweise sind wir alles friedliebende Menschen. Solange man uns in Ruhe lässt und keiner etwas von uns will. Wenn es dann doch Konflikte gibt, ich wollte keinen Streit, du wolltest ihn. Ein Mann hat einmal sehr überzeugt gesagt, wenn mich jemand schlägt, dann schlage ich zurück. Er kannte sogar das Wort vom Hinhalten der anderen Backe, aber das hat er empört abgelehnt. Auch das Volk, das Jesus bei der Bergpredigt zuhörte, hat sich am Schluss bekanntlich entsetzt über seine Lehre. Diese Lehre Jesu war schon immer eine Herausforderung. In einem Buch über Dietrich Bonhoeffer habe ich mal gelesen, wie sehr die Nazis den sanftmütigen Jesus und seine Lehre, die Bonhoeffer vertreten hat, verachtet haben. Mit Sanftmut wollten sie nichts zu tun haben. Und das sagten sie auch ganz offen. Als Christ sagen wir es vielleicht nicht ganz offen, aber es fällt deshalb nicht unbedingt leicht, danach zu leben. Ein Beispiel dazu aus dem 1. Samuel, Kapitel 25. Einmal hat David einen gewissen Nabal, ihr kennt die Geschichte alle, gebeten, ihm und seinen Männern etwas von seiner Ernte und von seiner Herde abzugeben, weil David vorher die Herde von Nabal und seine Männer beschützt hat. Aber Nabal hat Nein gesagt. Er hat geantwortet, ich kann nicht jedem helfen, der seinem Herrn davongelaufen ist. Außerdem, ich habe selbst Leute, für die ich sorgen muss. Also Nabal hat nicht gegeben, als er um etwas gebeten wurde. Wie geht es uns? Wenn wir gebeten werden, dann gefällt es uns oft auch nicht. Es gibt immer irgendwelche einleuchtende Gründe für ein Nein. Für David damals war dieses Nein wie ein Schlag. Entsprechend machte er sich mit seinen Männern auf den Weg, um diesem Nabal Gewalt anzutun. Die Frau Nabals hat ihn bekanntlich durch ihr entschlossenes und gebefreudiges Eingreifen davon abgehalten. Wenn sich David nicht von seinem Vorhaben hätte abbringen lassen, dann hätte er wahrscheinlich den Kampf gegen Nabal gewonnen und ihm auch das gegeben, was er wohl verdient hätte. Aber er hätte Gott dabei außen vor gelassen. Wie ist es bei uns? Auch unsere manchmal zornigen Kämpfe haben mit Gott nichts zu tun. Die Aussage Jesu, halte die andere Backe auch hin, kommentiert auch Ellen White in dem Büchlein Das bessere Leben, Seite 73. Sie schreibt, mit dieser Aussage wiederholt Jesus nur, was bereits im Alten Testament gelehrt wurde. Im Alten Testament findet sie zwar die Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber das war eine lediglich strafrechtliche Verordnung. Kein Israel war berechtigt, selbst Rache zu üben, denn Gott hat gesagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Auch in den Sprüchen heißt es, nimm dir nicht vor, erlittenes Unrecht selbst zu vergelten. Außerdem, sag nicht, wie er mir getan hat, will ich ihm tun, will jedem vergelten nach seinem Tun. Jesus hat dieses Nicht-Rache üben oder dieses Nicht-Vergelten auf ganz besondere Weise ausgelebt. Ellen White erinnert an eine Vorhersage Jesajas über Jesus. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Bei Jesus ist keine Spur von kämpferischer Gebärde zu sehen. Allerdings ist die Bibel auch wiederum realistisch, nämlich in der Sache, wie sich die ersten Christen verhalten haben. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 6, beklagt Paulus, dass Christen dort miteinander gerechtet haben. Und schließlich fragt er, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Oder anders, warum nehmt ihr nicht Christus als Vorbild? Wir leben in einem Rechtsstaat. Man kann hier für sein Recht kämpfen. Und das, was Jesus hier seinen Nachfolgern lehrt, das kann der Staat nicht von seinen Bürgern verlangen. Das kann auch ein Ehepartner nicht vom anderen verlangen. Weil der Staat selbst nicht danach handelt und der Ehepartner auch nicht. Aber Jesus konnte es als sein Gebot geben, da er selbst danach gelebt hat. Und wer auch danach leben will, der kämpft den guten Kampf des Glaubens. Was ist denn der gute Kampf des Glaubens? Ich habe mal gehört, es gibt viele Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. So gibt es viele Kämpfe des Lebens. Die kennen wir. Der Kampf um Geld, Erfolg, Recht, Ansehen. In manchen Ländern wird tatsächlich noch ums Wasser gekämpft, um Nahrungsmittel. Aber es gibt nur einen guten Kampf des Glaubens. Und der ist genau das Gegenteil. Während es ja bei den Kämpfen des Lebens stets um das Durchsetzen eigener Meinungen und Interessen geht, geht es beim guten Kampf um das. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Was heißt denn sich selbst verleugnen? Das Verleugnen dessen, was man von Natur aus ist. Und was ist an der menschlichen Natur so verleugnenswert? Darauf hat Paulus in seinem Brief an die Epheser eine Antwort gegeben. Was ist an der menschlichen Natur so verleugnenswert? Paulus schreibt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Wir wollen alle Frieden, aber weil wir von Natur Kinder des Zorns sind, gibt es keinen Frieden. Im Brief an Titus schreibt Paulus, erinnere sie daran, dass sie nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar. Das ist die Natur des Menschen. Und es soll unsere Natur gewesen sein. Auch Jakobus, wenn er in seinem Brief von Kampf und Streit spricht, nennt er als Ursache die Begierde. Es gibt mancherlei Begierden und jeder weiß, was seine sind. Wenn mich jemand zornig macht, dann kann ich im Zorn gegen ihn kämpfen. Oder ich kämpfe im Glauben gegen meinen Zorn. Wenn jemand bekommt, was ich will, dann kann ich kämpfen, bis ich es habe. Oder ich kämpfe gegen meinen Neid oder meine Habgier. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9, benutzt Paulus den Begriff Begierde in Bezug auf die Geldgier. Diese ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Die weltlichen Kämpfe bereiten viele Schmerzen und sie bringen vom Glauben ab. Wie will man den guten Kampf kämpfen, wenn man sich in die Welt verstricken lässt? Jesus drückt es sogar radikal aus. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder ihr liebt den einen und hasst den anderen, oder ihr hasst den einen und liebt den anderen. Beides geht nicht. Und darum schreibt Paulus weiter, du Gottmensch, fliehe das. Jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Den guten Kampf zu führen, ist gleichbedeutend nach dieser Aussage mit dem Ergreifen des ewigen Lebens. Der gute Kampf des Glaubens ist nicht weniger intensiv als die Kämpfe der Welt. Es hat nichts damit zu tun, dass mir alles andere in der Welt gleichgültig ist, sondern es erfordert ein neues Ausrichten der Energie, die man hat. Ich habe dazu jetzt am 5. Januar in einem Kalenderzettel eine Geschichte gelesen. Die ist sehr lange her. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, da war übrigens 1775 bis 1783, damals hat Amerika gegen England die Unabhängigkeit erlangt, da lebte in Pennsylvania der Prediger Peter Miller. Er wurde von vielen geschätzt. Ein Nachbar aber hasste ihn und fügte ihm manche Kränkung zu. Eines Tages wurde dieser Nachbar verhaftet und wegen Landesverrats zum Tode verurteilt. Da begab sich Peter Miller sofort zu General Washington, dem späteren Präsidenten der USA, und setzte sich lebhaft für den Todeskandidaten ein. Doch Washington entgegnete: Es tut mir leid, aber ich kann Ihren Freund nicht begnadigen. Mein Freund, rief Miller aus, dieser Mann ist mein größter Feind. Was? Fragte Washington erstaunt. Sie sind 60 Meilen gelaufen, um das Leben eines Feindes zu retten? Dann sieht die Sache ganz anders aus. Er soll begnadigt werden. Miller erhielt die Begnadigungsurkunde und machte sich schnell auf, um die Hinrichtung noch zu verhindern. Der Verurteilte erkannte ihn sofort und rief bitter: Ha, Miller, bist du gekommen, um mich schadenfroh hängen zu sehen? Wie erstaunt war Miller, wie erstaunt war er, als Miller ihm das Dokument übergab, das ihm das Leben schenkte. Ich weiß nur nicht, ob der Begnadigte Miller dann immer noch gehasst hat. Aber dass Washington erstaunt war, das zeigt, dass ein solcher Einsatz auch damals außergewöhnlich war. Der gute Kampf des Glaubens ist auch heute noch außergewöhnlich und erfordert manchmal außergewöhnliche Bereitschaft. Ich möchte sagen, Gebe- oder auch Opferbereitschaft. Bei einem Kampf wird in der Regel auch etwas oder auch jemand zerstört. Wird auch beim guten Kampf des Glaubens etwas zerstört? Paulus schreibt an die Korinther: Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wie hat Paulus denn Gedanken und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhoben hat, zerstört? Zum Zerstören gehört Kraft. Aber was für eine Kraft meint Paulus? Vor seiner Bekehrung hatte Paulus Macht. Und mit dieser Macht hat er die Gemeinde verfolgt. Nach seiner Bekehrung gab er auf diese Macht nichts mehr. Und warum? Damit er jetzt Christus erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. Also Paulus hat nach Kraft sich gesehnt. Und was ist die Kraft, die uns wegführt von der Gewalt des Satans? In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie einst Paulus vor dem König Agrippa Zeugnis gegeben hat und davon spricht, wie einst Christus ihn aufgefordert hat: Geh hin zu den Heiden und verkündige ihnen, dass sie sich bekehren sollen von der Gewalt des Satans hin zu Gott. Das war die Kraft durch die Auferstehung, die Paulus darin dazu versetzt hat. In Epheser Kapitel 2, Vers 14 bis 17 heißt es auch von Jesus. Auch Jesus hat etwas zerstört, er hat etwas abgebrochen. Und zwar die Feindschaft. Jesus hat den Zaun der Feindschaft abgebrochen, der naturgemäß zwischen unterschiedlichen Meinungen steht. Solange man im Bruder einen Feind sieht, sollte man nicht gegen den Bruder, das heißt, der Fleisch und Blut ist, sondern den Kampf des Glaubens kämpfen. Wenn man auf YouTube recherchiert, wie der Zweite Weltkrieg endete, dann wird klar, dass der Schreck durch die Zündung der Atombomben die kämpferischen Nationen gelähmt hat. Damit war der Zweite Weltkrieg beendet. Heißt das dann, dass Friede von den Waffen durch noch stärkere Waffen gemacht wird? Weil diese Frage mit Ja beantwortet wurde, wurde damals das Wettrüsten, war damals das Wettrüsten begonnen. Heute wird sie offensichtlich wieder verstärkt mit Ja beantwortet. Waffen mit noch mehr Waffen besiegen. Mache ich eigentlich zu Hause durch Einschüchterung und Drohung Frieden? Kann man das Böse mit Gewalt besiegen? Nun, es wird zumindest danach gehandelt. Die natürliche Reaktion ist so. Und daher ist die Welt auch so, wie sie ist. Und aus diesem Grund hat Jesus, als er von kommenden Kriegen und Kriegsgeschrei gesprochen hat, gesagt, dass es so kommen muss. Weil die Welt ebenso ist. Das sind die Kämpfe der Welt. Sie wollen das Böse besiegen und es entsteht wieder Böses dabei. Die Werke des Teufels werden dadurch offensichtlich nicht zerstört, sondern erhalten. Sondern sie werden durch Christus zerstört. Dazu ist er gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, wie es im 1. Johannes steht. Überwinde das Böse mit Gutem. Wenn man vom Kampf des Glaubens spricht, dann hört sich das auch etwas an nach Kämpfe für den Glauben. Kämpfe für den Glauben. Also für das kämpfen, was man aus biblischer Sicht für richtig hält. Für Gottes Wahrheit kämpfen. Wie haben denn Gottes Menschen in der Bibel das gemacht? Ich denke dabei an Jeremia. Jeremia wurde beauftragt, dem Volk Israel das Joch Nebukadnezars anzukündigen. Und dazu sollte er ein hölzernes Joch nehmen und sich auf die Schulter legen, als Zeichen für das Joch Nebukadnezars. Und da gab es einen anderen Propheten, der hieß Hanania. Er hat behauptet, dass Gott dieses Joch Nebukadnezars wegnehmen wird. Und nicht nur von Israel, sondern von allen Völkern. Und zum Zeichen dafür hat er, ihr kennt die Geschichte wohl, hat er dieses hölzerne Joch von Jeremias Schultern genommen und es zerbrochen. Also einer ist da, der gegen die Wahrheit Gottes kämpft. Wie hat jetzt Jeremia drauf reagiert? Hat Jeremia diesen falschen Propheten angeschrien? Hat er ihm gedroht? Es heißt einfach, Jeremia aber ging seines Weges. Und erst nachdem Gott erneut zu ihm sprach, hat er gewendet und hat ihm angekündigt, was kommt, was passieren wird. Es geschah dann auch so. Da die Samariter Jesus weggeschickt haben, wären Jakobus und Johannes bereit gewesen, für ihren Herrn zu kämpfen und Feuer auf die Samariter fallen zu lassen. War das richtig? Jesus hat sie erinnern müssen, wessen Geistes Kinder sie sind. Wenn nun in der Gemeinde Gottes unterschiedliche Vorstellungen darüber sind, was vor Gott richtig ist, wie sollen wir für Gott und die Wahrheit kämpfen? Auch wenn wir im Recht sind, unsere Meinung die richtigere ist, so kann doch unser Eifer offenbaren, um wen es uns wirklich geht. Im Psalm 37 wird mehrfach ein besonderes Wort gebraucht, und zwar: entrüste dich nicht. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, auch wenn sie sich durchsetzen. Entrüste dich nicht über den, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Die Kämpfe des Lebens zeichnen sich darin aus, dass sie mit Unrecht gegen Unrecht vorgehen. Der gute Kampf des Glaubens dagegen ist nicht fleischlich, ist nicht geprägt von Zwietracht und Spaltung, sondern von der Bereitschaft, einzutreten für das Evangelium des Friedens. So hat auch David erfahren dürfen, dass Nabal von Gott gerichtet wurde. Aber er selbst wurde vor Blutschuld bewahrt. Zum Schluss noch ein zusammenfassender Gedanke. Das Leben ist Kampf. Das erleben wir immer wieder. Wer den guten Kampf des Glaubens scheut, der ist den Kämpfen des Lebens ausgeliefert. Er läuft dabei Gefahr, alle Menschen, die Dinge anders sehen als er, als Feinde anzusehen. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 15, ist von Menschen geschrieben, die Gott nicht gefallen und allen Menschen Feind sind. Die Texte, die ich heute gelesen habe, gib dem, der dich bittet, halte die andere Backe hin, verleugnet die begehrliche Natur, die zeigen auch, woran es einem selbst fehlt. Und damit schließe ich jetzt den Blick auf den Glaubenskampf mit einem Bild, das Paulus gebraucht hat, und zwar dem Bild von der Kampfbahn. Es heißt dort im Korintherbrief, Kapitel 9, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Das sind Dinge, die die Wirklichkeit, in der man steht, oft verschleiern. Es gibt Dinge, die uns von gewissen Realitäten ablenken. Ja? Davon sollte man sich in dem guten Kampf hüten. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, schreibt er hier. Faust wird benutzt in einem ernsten Kampf. Aber nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Der Kampf muss einen Sinn haben. Aber auch nicht wie einer, der auf seine Gegner einschlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Möge uns Gott Gnade schenken in diesem Kampf, damit wir überwinden und den verheißenen Siegespreis empfangen. Amen.